dann hat ein Mann kennengelernt, der war aus England, der studierte an der Humboldt-Uni. Oh. Und dann gab es richtig Ärger. Dann trat die Staatssicherheit auf den Schirm und es war wirklich eine verheerende, alles sehr verheerend. Also du merkst auch vielleicht, ich weiß nicht, ob man es hört, wenn man diesen Podcast hört, aber es bewegt mich heute noch. Also da war ich Mode. Da war ich Mode, weil ich ein Funktionärskind war. Und da ist mir das erste Mal passiert, dass ich wirklich gemobbt wurde. Und das war für mich unbegreiflich. Es war für mich wirklich also eine vollkommene Überraschung. Ich bin ja überhaupt nicht drauf gekommen, dass ich mich quasi auf, also feindliches Gebiet würde ich jetzt nicht sagen, aber die waren richtig angefressen von mir. Die haben mich zahlen lassen für meine Eltern.
Wie?
Na, die haben meine Maschine manipuliert. Die haben falsch abgerechnet. Also du sahst eigentlich nur so quasi die in der Dunkelheit, die Zigaretten glühen. Und ich habe das erste Mal Schilde gesehen, die waren bewaffnet. Also das war jetzt keine Kleinigkeit. Und ich habe dann nachts meine Kohlenkiste vor die Tür gestellt, geschoben, habe mit meiner Tochter nach hinten rausgeschlafen, weil ich tatsächlich plötzlich, bis dahin war das für mich unvorstellbar, was ist, wenn geschossen wird? Also was ist, wenn hier so ein, ich wohnte im ersten Stock, wie gesagt, also was ist, wenn da so eine Kugel kommt? Gut, und gleichzeitig stelle ich auch immer wieder auch ein anhaltendes Desinteresse an Ostdeutschen fest. Also so leid mir das tut, ich würde mir was anderes wünschen, aber ich bin nun wirklich viel in führenden politischen Kreisen unterwegs. Das ist, wie das klingt, mein Gott, also ich mache Parlamentsberichterstattung ja, und genau und spreche mit allen möglichen Leuten und man merkt immer, das ist das Klassische, dass die sagen, die haben es ja auch nicht leicht gehabt, das ist wirklich, da weiß ich jetzt auch nicht, also wie so Kinder, wo man sagt, die sind jetzt irgendwie so aus der Spur gesprungen, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, ja.
Mein heutiger Gast ist die renommierte Journalistin und Autorin Anja Meyer. Sie ist in Ost-Berlin ab Mitte der 60er Jahre in einem Elternhaus aufgewachsen, das staats- und linientreu war. Die Mutter Professorin für politische Ökonomie, der Vater SED-Funktionär, sogar stellvertretender Minister. Anja Meyer wächst privilegiert auf, klar, aber was macht das mit einem Kind, wenn der ideologische Machtapparat im Elternhaus wenig hinterfragt wird? Wann bei ihr erste Zweifel am System DDR aufkamen, wie heftig sich ihre Rebellion gegen das Elternhaus in ihrer Pubertät Bahn brach und warum sie keine akademische Laufbahn wie ihre Eltern anstrebte, sondern einen Ausbildungsberuf wählte, darüber sprechen wir heute. Weiterhin erzählt sie darüber, welche Ängste sie in der Wendezeit hatte, als sie unmittelbar an der Berliner Mauer wohnte, wie sie sich nach der Wiedervereinigung eine Karriere im Journalismus, heute ist sie Chefreporterin beim Focus, erarbeitet hat und als Autorin erfolgreich wurde und wie sie Frieden mit ihren Eltern fand. Wenn du meinen Podcast magst und mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du das mit einem Kaffee. Wie das geht, den Link gibt es in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Ja, da freue ich mich ja riesig, dass du da bist, Anja Meyer. Herzlich willkommen.
Danke, Antje Ries. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben uns ja, es gibt ja durchaus positive Aspekte von Social Media und darüber haben wir uns ja eigentlich getroffen, weil wir beide Protagonistin sind von einem sehr schönen Projekt, wie ich finde, ein Fotoprojekt von Isabel Kittler und das heißt Die letzten Ostfrauen.
Mhm, vergiss mal nicht.
Genau. Was hat dich da motiviert mitzumachen?
Na, ich kenne Isabel Kittler. Wir haben mal zusammen ein Seminar gemacht an der Ostkreuzschule. Isabel ist deutlich besser als ich und professionalisierter als ich, aber ich bin so eine Neigungsfotografin, interessiere mich für Fotografie, kann auch fotografieren und habe gesehen, dass sie das Projekt macht und fand das einfach die Idee total gut. Und ehrlich gesagt, ich habe mich selbst ins Spiel gebracht. Ich habe sie angeschrieben und gesagt, Isa, ey, also ich finde, da gehöre ich rein. Mhm. Das ist genau mein Thema.
Ja, und tatsächlich war es so, dass sie sich wir haben uns auch über Social Media kennengelernt. Sie hatte mich angeschrieben wegen des Podcasts, den ich mit Flagge gemacht habe. Und wies mich dann auch darauf hin, dass sie dieses Projekt warten. Ich sage, du, wenn du mich gerne fotografieren möchtest, da sage ich nicht nein.
Ist auch immer gut, ne, von einer guten Fotografin ein gutes Foto dann auch zu haben.
Absolut. Ich und ich fand es auch einfach das Projekt toll, muss ich sagen. Du bist ja 1965 in Ost-Berlin geboren. Deine Eltern waren in der DDR Sozialisten, so richtig waschechte. Deine Mutter war Professorin für politische Ökonomie des Sozialismus. Du bezeichnest sie als Marxistin. Dein Vater war SED-Funktionär, war beim Amt für Preise, also Sozialismus pur, denn dort wurden die Preise für Waren festgelegt. Und er war sogar stellvertretender Minister im Ministerium für Handel und Versorgung. Wie bist du aufgewachsen?
Privilegiert, man kann es schon hören. Also klassisches Funktionärs zu Hause. Im Glauben an den Sozialismus erzogen worden, zwei Geschwister, sehr viel arbeitende Eltern, was ich heute manchmal, also was ich glaube ich auch geerbt habe, aber was ich manchmal auch so kritisch und selbstkritisch sehe, sehr viel, einfach sehr viel nicht da gewesen. Russischschule, ganz wichtig. Ich war in der Russischschule. Das hat sozusagen schon mal so ein bisschen den Weg gezeigt, wo es so hingeht. Anpassung, ein bisschen stromlinienförmig. Und naja, vielleicht kommen wir da noch drauf, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte eine Widerstandsbiografie, aber da, so ist es nicht geblieben. Das ist auch mir nicht, das wohnt mir nicht inne. Also das musste irgendwann platzen.
Natürlich kommen wir dazu. Wann hast du denn das erste Mal bemerkt, also sagen wir mal im Kindergarten oder in der Schulzeit, dass deine Eltern nicht nur in der DDR ganz normal gelebt haben, sondern eben, dass sie echte Sozialisten waren? Und welche Auswirkungen hatte das auf dich als Kind?
Also das fing damit an, dass nach meiner Erinnerung meine Eltern zeitweise die Sprache des Brudervolks zu Hause gesprochen haben am Abendbrottisch. Also so wie heute Eltern, die einfach sehr gut, die vielleicht irgendwie ein Stipendium in Spanien hatten. Manchmal, wenn sie sich was erzählen wollen, ohne dass die Kinder das verstehen, fingen sie an, Russisch miteinander zu sprechen. Meine Eltern waren passionierte Zeitungsleser. Ich würde sagen, sie waren nicht in diesem Sinne, in diesem künstlerischen Sinne intellektuelle, aber totale Kopfmenschen, also Ideologen. Das ist ein sehr verpöntes Wort, aber ja, sie hatten Überzeugungen und eine Ideologie, die basierte auf dem Marxismus-Leninismus. Gemerkt habe ich es, glaube ich, so richtig. Ich bin ja war ganz lange in dieser Russischschule. Da waren eigentlich alle so wie ich. So, alles. Ja. Ich war auch mit dem Sohn von einer alleinerziehenden Krankenschwester befreundet. Aber es war im Großen und Ganzen, wir treffen uns heute noch manchmal, waren wir aus angepassten Verhältnissen, kann man sagen.
Ja. Also in einer eigenen Blase.
In der Blase, ja. Und da war es schon so, dass da gab es sogenannte R-Klassen und sogenannte Normalklassen. Also kann man sich auch hinter, naja, egal, ich muss mich dafür gar nicht schämen, so war mein Leben. Und mein Vater hat mich manchmal morgens auf dem Weg zur Arbeit in der Schule vorbeigebracht. Allerdings saß dann nicht er hinterm Steuer, sondern sein Fahrer. Also ich glaube, das war so der erste Punkt, wo Leute gesagt haben, sag mal, ich war nicht die Einzige an dieser Schule, wo das so war, aber das fiel schon ein bisschen auf. Heute denke ich auch, wie unpädagogisch, aber egal, so war es.
Ich wollte eigentlich auch fragen, weil normalerweise sage ich jetzt mal so Bonzenkinder, verzeih mir das Wort.
Nein, musst du gar nicht, das sage ich immer selber nicht. Ich sage immer so Funktionärskind und so, aber so hat man das ja genannt, ja.
Die waren ja nicht sehr beliebt eigentlich, aber ihr wart sozusagen in eurem eigenen Biotop gefangen.
Ja, dazu kann man ergänzen, Bonzenkinder waren vielleicht nicht so beliebt, aber Bonzenkinder hatten natürlich auch andere Bonzenkinder. Und das waren vielleicht auch gerade dadurch, dass sich innerhalb dieser Familien viele nicht bedroht haben, gefühlt haben durch diesen Staat oder eingeschränkt gefühlt haben, sondern ihn irgendwie angenommen und befürwortet haben, waren das oft interessante Leute auch. Also es ist jetzt Es hat was Elitäres so ein bisschen, so Alltagssorgen, die man sich nicht machen musste. Also wir wurden im Regierungskrankenhaus behandelt, wir sind in diese Gästehäuser des Ministerrats, so hieß das, also abgeschirmte, durch Polizei abgeschirmte Objekte, sagte man ja damals immer noch, gefahren. Das alles ist mir als Kind nicht so präsent gewesen, muss ich jetzt auch mal sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, yeah, ich fahre dahin und alle anderen nicht. Aber natürlich, die Privilegien fallen einem irgendwann dann schon auf, ja, das ist so.
Und wie hast du die empfunden? Also wann hast du das erste Mal so reflektiert, dass es irgendwie anders ist als bei anderen?
Ich weiß noch, 1973, da gab es so eine große diplomatische Welle nach dem, was war denn das für ein Vertrag? Irgendein Friedensvertrag, Oslo-Friedensvertrag, glaube ich. Und da mussten wir aus unserem Haus in Karlshorst ausziehen, weil das gebraucht wurde als irgendeine Dienstwohnung oder keine Ahnung. Und dann wurden meinen Eltern mehrere neue Wohnungen angeboten.
Also so richtig ausziehen, nicht nur für die für
richtig ausziehen. Also, ja, wir mussten das verlassen, genau. Und da gab es unter anderem die Möglichkeit, ins Allendeviertel nach Köpenick zu fahren, was also damals wirklich der letzte Schrei war. Ich wusste, da wohnt Frank Schöbel irgendwo. Der hat damals so eine Kinderplatte gemacht, kommen wir mal in eine Sonne. Das war absoluter Star für mich. Und es gab Müllschlucker. Ich liebte den Geruch von Plattenbauten. Ich liebte diesen Müllgeruch. Wusste ja nicht, dass das Müll ist, aber ich fand diesen süßlichen Geruch irgendwie toll. Und ich wollte unbedingt dahin, weiß ich noch, dass meine Eltern, aber das kam für die gar nicht in Betracht, das haben die so erst spinnert. Das war vielleicht so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich wäre so gern wie alle anderen. Ich würde auch gerne mit Frank Schöbel in der Kaufhalle an der Kasse stehen.
Wurde deine Überzeugung als Kind deiner Eltern irgendwann auch mal getestet?
Meinst du im weiteren Verlauf meines Lebens?
Genau, also ist dir das irgendwann mal untergekommen, dass selber deine Geradlinigkeit mal unter Frage stand?
Ja, natürlich. Also zu jeder guten Adoleszenz gehört eine Rebellion. Und das war natürlich zu DDR-Zeiten nicht so ohne auszuscheren. Aber das war trotzdem sehr einfach, weil es lag ja da. Wenn du Funktionärseltern hast, dann musst du einfach nur nicht machen, was die wollen. Und ich habe mächtig pubertiert und das spielte, glaube ich, auch eine große Rolle. Und ich hatte vor allem sehr viel Freiheit, weil sich einfach nicht so viel um mich gekümmert wurde. Und bin schon sehr früh mit 14 richtig ausgeschert. Also so, dass auch die Schule unheimlich gelitten hat. Bis dahin bin ich total in der Spur gelaufen. Ich war Pionier, FDJlerin. Ich habe mich da auch engagiert. Ich war Wandzeitungsredakteurin. Ich war in der Schwimm-AG. Ich habe alles möglich gemacht. Sogar russischen Volkstanz, weiß ich noch, eine AG. Ich habe irgendwie allerlei gemacht. Ich habe mich ausprobiert und bin dann mit dem Beginn der Pubertät total aus der Spur gesprungen. Ich bin, hat ja keiner groß aufgepasst, bin ich einfach mal nicht ausgestiegen, wenn ich von der Schule, ich musste ja jeden Tag lange fahren mit Umsteigen und so, sondern einfach durchgefahren zum Alexanderplatz. Und da hat sich eigentlich meine ganze Jugend abgespielt. Mhm. Und da waren auch alle Leute, die interessant waren. Da war dann gegenüber auf der anderen Seite der Mollstraße das Haus der jungen Talente, was irgendwie, wer es nicht kennt, langweilig klingt, aber es war eine Brutstätte der Alternativkultur, natürlich unter dem strengen Auge der FDJ. Aber da begann es, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Und das ist schulisch aufgefallen natürlich. Ich habe am Ende auch tatsächlich nur die 10. Klasse gemacht, obwohl das in der russischen Schule eigentlich vorherbestimmt ist, dass man 12 macht. Meinen Eltern ist das dann auch aufgefallen. Ich bin dann einfach spät nach Hause gekommen. Ich habe geraucht, getrunken. Aus heutiger Sicht
also
würde ich manchmal sagen.
Also eine normale Pubertät.
Ja, ich denke manchmal auch ein bisschen verwahrlost. Mhm. Also es, ja schon. Also es gab einfach wenig Kontrolle. Und wenn ich aufgefallen bin, dann gab es also strikte Strafen. Also so, ich habe meine Eltern und ich, wir haben uns später sehr geliebt, aber diese Zeit war wirklich nicht gut. Und ich glaube auch heute noch, dass sie da pädagogisch nicht so ganz auf dem Stand waren. Also sie haben unheimlich viel verzapft, unheimlich viel falsch gemacht auch in der Zeit.
Wie bist du denn also in Kontakt gekommen? Bist du einfach am Alexanderplatz wirklich alleine und dich hat nicht jemand mitgenommen oder so?
Nee, ich bin einfach durchgefahren. Das war ja sozusagen das Zentrum des Landes. Und dann waren diese, wie viel wird das sein, 2-3 Kilometer zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz, dann in die andere Richtung zum Prenzlauer Berg. Das war mein Revier. Da war ich unterwegs und das blieb dann auch so. Also gab am Alexanderplatz, da ist heute, glaube ich, ein Dunkin' Donuts drin, ein wirklich, also wahrscheinlich war es gar nicht so toll, aber das Posthorn hieß das, das war so eine Tagesbar. Und da hat sich alles versammelt, was so rum abgehangen hat. Und ich habe dort unheimlich viele Menschen kennengelernt. Ich habe auch unheimlich viel, heute würde ich auch sagen, eben durch dieses leicht Verwahrloste irgendwie, eigentlich war ich wie so eine Kindfrau. Also es war nicht gut so, es hatte echt ich habe blöde Erlebnisse gehabt. Aber irgendwie war es dann auch, je älter ich wurde, desto mehr verlagerte sich das dann Richtung Prenzlauer Berg. Und da wurde es dann erst richtig interessant. Und
Künstlerviertel zu
genau,
der Zeit.
Genau. Und es war einfach schön. Es war eine unheimlich große Queer-Szene. Sehr viele Leute aus dem Theater, von Zeitungen, Berliner Verlag war ja da auch um die Ecke. Man konnte sich richtig in so eine Rumtreiber-Ecke. Mhm. Ja, da war ich.
Und wie haben deine Eltern versucht, da entgegenzuwirken, dich wieder sozusagen in die Spur zu bringen?
Ja, sie haben natürlich dem Staat vertraut und haben das Jugendamt informiert.
Wirklich?
Ja, ja, das war nicht schön. Also ich sage ja, es war, später wurde alles noch gut, aber in dieser Zeit, da haben sie einfach keine Glanznummer da abgeliefert. Sie haben das Jugendamt informiert und ich musste da immer regelmäßig hin und sagen, dass ich mich bessern würde, während sie da eigentlich, glaube ich, nie hin mussten. Also es war sozusagen noch die Zeit, da konnte man sagen, bitte übernehmen Sie das. Dann habe ich später, da war ich schon, ich bin dann ausgezogen, mit 17 schon. Es war auch höchste Zeit, es war wirklich also eine richtig blöde Atmosphäre zu Hause. Bin damals mit meinem Freund zusammengezogen und habe dann später, wurde das dann richtig ernst. Also ich hatte dann einen Mann kennengelernt, der war aus England, der studierte an der Humboldt-Uni. Oh. Und dann gab es richtig Ärger. Dann trat die Staatssicherheit auf den Schirm und es war wirklich eine verheerende, alles sehr verheerend. Also du merkst auch vielleicht, ich weiß nicht, ob man es hört, wenn man diesen Podcast hört, aber es bewegt mich heute noch. Es ist unheimlich viel so gelaufen, wie ich es, also immer noch, ich finde es immer noch furchtbar. Warum mussten wir uns das geben? Weil wir in einem Land gelebt haben, das einfach misstrauisch und ängstlich war und das nicht von sich selber nicht wusste, was es ist und dessen Vertreter keinerlei Vertrauen auch nach innen quasi ins Private nicht gewagt haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz persönliche Rechnung, die ich da auch bezahlt habe für meine Eltern.
Also du hast im Prinzip überall mal an den Schattenseiten der DDR oder Kontakt gehabt damit, ne?
Ja. Ja, man kann das auch schön finden, also ich könnte die Geschichte auch schön erzählen, ja? Also so ein bisschen so wie Punk und Prenzlauer Berg und so und das war es auch. Gute Musik, wirklich interessante Leute, tolle Nächte, die ich verbracht habe, wirklich, also wundervoll. Es gibt auch eine gute Seite daran, aber ich finde, ich habe selber 2 Töchter und finde nach wie vor, das wäre damals besser gegangen.
Hast du denn auch wann hast du angefangen, das System DDR in Frage zu stellen?
Naja, ich bin ja Jahrgang 65 und es begann dann für mich spürbar, gab es schon vorher ab 76, aber es gab in den 80er Jahren reisten andauernd Leute aus, die ich kannte. Und das ist was ich glaube, was bis heute so ein Trauma dieser Generation ist, dass die interessantesten Leute verschwunden sind. Und
ging das dann so los mit Biermann und Nina Hagen auch, was man ja öffentlich...
Dafür war ich noch zu jung damals. Ja, da war ich noch zu jung. Es ging dann wirklich so, dass die Leute aus meinem Posthorn und aus meinem Operncafé und aus meinem Café Lila in der Stargarder und die Leute haben einfach resigniert in diesem Land und sind ausgereist, haben einen Ausreiseantrag gestellt, haben sich rausheiraten lassen, was auch immer, ja. Und das war wie so eine Gesellschaft oder wie so eine Gruppe, so eine Freundschaft auf Abruf immer. Also du, auch ich habe das überlegt, habe aber gedacht, nein, das kannst du nicht bringen, dann ist hier für meine Eltern Schicht, ja. Also, aber es war, glaube ich, eine insgesamt traurige Verfassung, in der diese, also meine Generation, die Boomer heute,
ich habe noch mal nachgeguckt, ist. Du bist ja so am Rand, du bist noch kein Boomer.
Doch, ich glaube schon, ja? die richtigen Boomer, also der höchste Jahrgang ist 64 und ich bin Jahrgang 65, also das würde ich sagen, doch, ist schon so. Aber ist jetzt auch egal, ich hieß ja damals nicht Boomer, sondern ich war irgendwie 17, 18, 19. Interessante Menschen gingen weg und die hielt auch kein guter Studienplatz an der Kunsthochschule oder so. Mhm. Und der Umgang mit diesen Leuten, das war ein Riesenkonflikt mit meinen Eltern.
Subversive Objekte.
Ja, dass ich gesagt habe, wie kann es sein, dass in diesem Land, dass es nur ein für uns oder gegen uns gibt. Und dass, wenn du anfängst, laut nachzudenken über die Verhältnisse. Es gab ja auch viele Leute, die sind erstmal in die Partei, in die SED eingetreten, weil sie dachten, sie können da irgendwie von innen heraus und so. Und dieses mangelnde Vertrauen, was ja auch immer bedeutet, mangelndes Selbstvertrauen, das habe ich ja schon gesagt, das Land und seine Vertreter wussten ja gar nicht wirklich, wer sie sind. Und Neues oder Ungekanntes war für die bedrohlich. Und das ist etwas, auch der Umgang, die Zurichtung, ideologische Zurichtung von Kindern und Jugendlichen und so, das nehme ich dem Land noch übel, heute noch. Ja.
Ich glaube, das hat ja auch so eine Wechselwirkung gehabt. Im letzten Podcast hat Paul van Dyk erzählt, und das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, er hatte ja eine Ausreise gestellt mit seiner Mutter zusammen. Und ihm ging es so, dass er sagte, ich wollte gar nicht mehr so tiefe Verbindungen eingeben, weil ich ja so auf Abruf war. Und das hat ja auch wechselseitig was gemacht. Mhm. Wahrscheinlich bei dir ja auch. Natürlich. Mit den Menschen, die Natürlich. Dann...
Das ist ja eine Zeit, du verknallst dich, du versuchst irgendwas zu bilden, also so Gruppen oder Aktionen oder Hobbys oder was auch immer, Neigungen. Und du weißt, das ist alles nur ganz locker. Das kann morgen schon vorbei sein. Und so war es ja auch. Also das ist ja nicht nur ein Gefühl gewesen, sondern ich war auf etlichen Ausreisepartys. Und das verwundert mich heute noch im Rückblick, wie man das so hingenommen hat. Es war ja nicht so, dass ich gedacht habe, unter was für Verhältnissen lebe ich hier eigentlich? Also die Metafrage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja? Was ist das? Warum passiert das? Sondern so war es. Und das hat mich in so eine, würde ich sagen, so eine Art kultivierte Resignation getrieben. Also ich war, ich habe unheimlich viel gemacht. Ich war unheimlich viel im Theater, im Kino, in Ausstellungen. Ich habe irgendwie alles, es gab auch unheimlich viel Gastspiele in der DDR. Ich habe alles mir angeschaut. Aber wirklich interessiert, also so silly Musik oder so, hat mich das Land selber überhaupt nicht mehr. Ich war schon völlig nach außen gerichtet. Und resigniert eigentlich. Und aber jetzt auch nicht so, dass ich dachte, ich müsste jetzt auch mal selber was verändern oder so. Ich wusste nicht, wo es hingeht.
Es war einfach so ein grauer Schleier über dem Land.
Ja, das beschreiben ja viele für diese Zeit. Und es gibt ja diesen Pankow-Song, diesen Ich bin rumgerannt. Und das ist so, wann immer ich was auf Instagram poste zu irgendwie sowieso Jahrestag Mauerfall oder so, dann nehme ich immer als Musik diesen Song, weil das entspricht genau meinem Gefühl. Dieses, man hat so irgendwie so gehasselt. Man ist irgendwie aber wo, ja? In einem abgeschlossenen Raum. Und man hat eben diese Metafragen nicht gestellt. Das klingt jetzt ein bisschen, ich mag eigentlich keine Tiervergleiche, aber das ist das, womit sie dich gefüttert haben. Und du hast halt jeden Tag dein Futter und deine Schale gegessen. Und es war aber, du hattest keine Ahnung wirklich. Du hattest nur so eine, durchs Fernsehen oder SF Beat habe ich damals, das hat mich echt sozialisiert, so, Da hattest du so eine gewisse Vorstellung. Aber so richtig wusstest du nicht, wonach du dich sehnst.
Mhm. Willst du noch ein Beispiel geben, was die Stasi betraf und im Zusammenhang mit dir?
Es ist mir sehr, ist ein wirklich sehr, sehr privates Thema, merkt man, glaube ich, auch. Ist, wenn deine eigenen Eltern dann ins Spiel kommen, ist so eine bittere Erfahrung, sehr bittere Erfahrung. Vielleicht erzähle ich das noch dazu. Ich habe dann natürlich nach dem Mauerfall meine Akte beantragt und habe jetzt auch vor einem Jahr nochmal nachgefragt. Man kann ja so nochmal nachfragen. Und all das findet da nicht statt. Also es ist, als hätte es das nicht gegeben.
Entsorgt.
Es ist weg, ja. Also natürlich ist es nicht weg. Es ist in meinem Herzen und in meiner Lebenserfahrung, aber es hat es nicht gegeben. Mhm. Und das finde ich, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Es ist irgendwie so absurd manchmal. Also man denkt, war das jetzt, manchmal Erinnerungen verschieben sich auch und so. Das bildet man sich nicht ein. Mhm. Aber es ist komisch, ja.
Man weiß ja auch, welche Akten zuerst vernichtet wurden.
Ja, die derjenigen, die Verantwortung getragen haben. Mhm. Ja. Mhm. Also jetzt muss ich doch noch mal was zur Ehrenrettung meiner Eltern sagen. Das waren natürlich total interessante Leute. Die fühlten sich sicher in dem Land. Und die waren jetzt auch nicht wie in so einem Donnersmarck-Film, dass die ständig im grauen Anzug reinkamen und mit mir irgendwie so einen kleinen Parteitag abgehalten haben. Ja, also überhaupt nicht. Meine Eltern waren naturverbunden und sportlich und waren große Wanderfreunde und witzig und so. Aber sie waren halt natürlich schon anders als die meisten, weil sie sich einfach zu Hause gefühlt. Sie fühlten sich verbunden.
Man kann ja auch noch mal nachlesen, du hast mal für die Taz deine Mutter interviewt und da kann man ja auch ablesen, dass sie eine sehr lebensfrohe, aufgeweckte Frau war, die auch sehr stark reflektiert hat in alle Richtungen. Also da komplettes Bild.
Ich habe die total lieb gehabt. Ja. Also je älter sie wurde oder je älter wir wurden, desto lieber konnte ich sie haben. Also ich musste da irgendwann einmal durch, das alles nochmal aufarbeiten, habe auch mit meinen Eltern gesprochen über diese Stasi-Geschichte. Da konnten sie sich angeblich nicht dran erinnern, aber gut. Verdrängung ist auch was. Und aber ansonsten waren wir sehr eng. Deshalb, es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt dass ausgerechnet das sozusagen das Schwergewicht meiner Erzählung ist. Aber natürlich, wir reden über die DDR, wo ich herkomme, und da war das. Das war eine große Sache. Ja.
Du hast dich ja gegen eine akademische Laufbahn wie deine Eltern entschieden.
Das kann man so sagen, ja.
Warum brauche ich jetzt vielleicht nicht zu fragen, aber du hast Schriftsetzerin gelernt. Ja. Warum war genau das, was dich interessiert hat? Oder war das Zufall oder praktisch?
Meine Eltern haben mir ja auch immer gedroht, dass ich ein furchtbares Ende nehmen werde, wenn es so weitergeht. Und dann haben sie mich, es gab ja diese Berufsberatungen, und unter anderem hat meine Mutter mich angemeldet zu einem Tag Betriebsbesichtigung oder so Nachmittag, keine Ahnung, einmal bei Narva an der Warschauer Straße.
Was war das?
Da wurden Glühlampen hergestellt.
Ah ja.
Also ein richtig Hardcore, also
eine Akkord, Fabrik.
Eine Fabrik. Und dann noch bei Fortschritt hieß das, glaube ich, das war so ein so ein Konfektionsfabrik.
Also
es wurde genäht. Also, und da saßen Frauen an Industrienähmaschinen und haben einfach den ganzen Tag eine Ärmelnaht genäht. Und das wurde mir sozusagen mal vorgeführt. Und da habe ich gedacht, scheiße, ui. Also ich kannte schon harte Arbeit. Ich habe Ferienjobs gemacht. Ich habe irgendwie, wie hieß das?
Genau, PA. Oder vielleicht hieß es noch in deiner Generation.
Produktive Arbeit.
ESP hieß das noch, ne?
Das hieß Einführung in die sozialistische Produktion.
So hieß es bei meiner Schwester noch, die ist Jahrgang 62. Mhm. Und irgendwann hieß es dann PA.
Genau, nee, es gab beides. Also es gab sozusagen einen Theorieteil und einen Praxisteil. Und das eine hieß ESP, Einführung in die sozialistische Produktion, und PA war produktive Arbeit.
Das wurde wahrscheinlich bei uns schon gestrichen.
Und da habe ich zum Beispiel tagelang Möbelfurniere in einen Trockner geworfen und aus einem also ich wusste, was stupide Arbeit ist, muss man sagen. Und mein Großvater war Drucker und mein Onkel war auch Drucker. Und da hat meine Mutter dann zur Güte quasi, wenn ich schon kein Abitur mache, mir vorgeschlagen, ich soll so einen polygraphischen Beruf ergreifen. Und dann habe ich mich beworben und bin tatsächlich genommen worden, und zwar folgerichtig bei der Staatsdruckerei der DDR. Und habe dort den Beruf der Schriftsetzerin erlernt und habe dort Gesetzblätter, es gab eine Zeitschrift, ich glaube, die hat niemand gelesen, Presse der Sowjetunion hieß die, also so Formulare, all sowas gesetzt. Oder Reden, wenn Staatsbesuche kamen oder die Speisekarten oder die Protokolle und so. Also so alles, was man so brauchte an gedrucktem Zeug.
Genau. Und hat dir das Spaß gemacht?
Naja, es war eigentlich eine gute Schule. Es war, da war ich total, also man sollte denken, in der Staatsdruckerei der DDR hätten nur die edelsten Vertreter des Sozialismus gehabt. Es war aber nicht so. Es war eine richtig harte Nummer, also richtig hardcore proletarisch, auch wenn man in dem Gewerbe Stehkragenproletariat gesagt hat, weil eben viele Schriftsetzer, heute würde ich sagen SchriftsetzerInnen, einfach auch gelesen haben, was sie gesetzt oder gedruckt haben. Aber also da war ich Mode. Da war ich Mode, weil ich ein Funktionärskind war. Und da ist mir das erste Mal passiert, dass ich wirklich gemobbt wurde. Und das war für mich unbegreiflich. Es war für mich wirklich also eine vollkommene Überraschung. Ich bin ja überhaupt nicht drauf gekommen, dass ich mich quasi auf also feindliches Gebiet würde ich jetzt nicht sagen, aber die waren richtig angefressen von mir. Die haben mich zahlen lassen für meine Eltern.
Wie?
Na, die haben meine Maschine manipuliert. Die haben falsch abgerechnet. Ich musste immer, es gab immer freitags, es gab so eine Putzschicht. Dazu floss immer Alkohol. Alkoholismus in der DDR, könntest du auch nochmal einen Podcast machen dazu.
Ja, ich glaub schon,
und ja. Den musste dann immer ich besorgen. Also das war auch so ein bisschen so Lehrling und so muss. Aber es gab schon Lehrlinge, die waren deutlich beliebter als ich. Und die haben sich ganz schön ausgelassen an mir. Es war ziemlich hardcore. Das habe ich aber alles gut durchgehalten. Die wussten ja nicht, dass ich dann zu Hause weine, und war dann eine echt anerkannte Facharbeiterin. Habe da noch 2 Jahre, glaube ich, nach der Berufsausbildung gearbeitet, richtig Schichtsystem. Also ich weiß, was richtig Klotzen ist, und fand es auch geil. Es war genau das, was ich da brauchte erstmal. Freiheit eigentlich. Also ich habe einfach gearbeitet. Das war absolut machbar und ein bisschen stupide, wenn man es dann mal konnte. Ich habe Geld verdient, und mit dem Geld hatte ich noch eine Ausbauwohnung. Ich habe eine Wohnung bekommen, die ich ausgebaut habe. Endlich eine eigene Wohnung. Ich bin auf die Füße, endlich habe mich auf die Füße gestellt. Und das war auch wirklich allerhöchste Zeit. Und das war auch eine Zeit, in der ich, die spielen ja hier immer so eine Rolle, meine Eltern, mit meinen Eltern im Grunde so gut wie nichts zu tun hatte. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern quasi geworben haben um mich in der Zeit, dass sie manchmal vor der Druckerei standen nach Schichtschluss, dass mein Vater plötzlich auftauchte mit einem Päckchen Kaffee, und der wollte einfach mal gucken. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Und das finde ich immer noch heute ganz süß, dass sie da irgendwie gesagt haben, naja, also so ganz ohne sie ist jetzt auch doof. Mhm. Ja.
Also du hast dich erstmal komplett abgenabelt, brauchtest Abstand.
Unbedingt. Es war wirklich fällig und auch gut so.
Diese Wohnung, von der du sprachst, war das die in der Nähe der Mauer war, wo du dann 1987 hingezogen bist?
Ja, das war meine
bist?
Ausbauwohnung, genau.
Genau, das habe ich gelesen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wirklich 100 Meter vom Todesstreifen sozusagen. Habe mir das nochmal auf der Karte angeschaut, wo das war.
Ecke Strelitzer, genau. Reinsberger Ecke Strelitzer.
Genau. Ja, genau. Wie muss man sich, für alle, die das nicht so mehr Erinnerung haben oder nicht miterlebt haben, wie muss man sich das vorstellen? Was war das für ein Lebensgefühl so 2 Jahre vor Mauerfall?
Also in allererster Linie kann ich sagen, es war sehr ruhig. Das war natürlich nichts.
Brauchte man zu dir schon einen Passierschein oder das nicht?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also Passierschein war erst auf der gegenüberliegenden Seite. Das weiß ich noch. Ich habe ja dann später studiert, da musste ich mal irgendwas anmelden. Damals ging man ja immer noch zur Polizei, um irgendwas umzumelden oder anzumelden. Und da hat die Polizistin dann zu mir gesagt, ich sehe Sie immer abends am Schreibtisch, das machen Sie gut. Und dann habe ich gedacht, krass. Gott, ja. Gott. Also da wohnten dann eben Polizisten und Mitarbeiter der Staatssicherheit und so. Und das war eine sehr ruhige Gegend. Und tatsächlich war es so, dass wenn ich aus meinem Zimmer, ich habe im ersten Stock gewohnt, ein Zimmer nach vorne, ein Zimmer nach hinten. Und wenn ich da rausgeschaut habe auf die Straße, dann war da manche oder viele kennen das vielleicht, da ist heute so ein Mahnmal, da ist so ein nachempfundener Turm, so ein Wachturm aus so verrostetem Stahl. Und das war der Turm, der da stand. Und der, daran erinnere ich mich noch, der tastete dann nachts mit so einem Lichtkegel rum. So. Also der leuchtete mir nicht ins Fenster, so nicht, aber du sahst halt, da ist immer jemand. Ja. Und ganz unten war eine. Auf der Ecke war so ein Münzfernsprecher im Hauseingang, das weiß ich auch noch, weil ich da ewig stand immer und gewartet habe, dass ich mal schnell telefonieren kann. Aber das schnell Telefonieren war dann erst nach 92 oder so. Genau.
Du hast mal gesagt, als sich die Revolution dann zusammenbraute, dass du dort Angst hattest, ja, in deiner Wohnung. Du hattest dann ja schon eine einjährige Tochter, mhm, damals.
Hast du aber sehr gut recherchiert.
Naja, man muss sich ja vorbereiten, nicht wahr? Wie hast du das empfunden und wie hast du deine Tochter dann beschützt?
Ja, das war eine sehr kritische Situation. Ich hatte mich von dem Vater von ihr getrennt im Mai 89, bin übrigens hier um die Ecke haben wir gewohnt und wo wir jetzt sitzen und bin dann zurück in meine Wohnung in der Rheinsberger, also nach Mitte und meine Tochter war ein Jahr alt dann zum Mauerfall. Und das war eine sehr angespannte Zeit. Also es wird ja heute immer nur so, es macht bumm und dann ist die Mauer unten und so. Es hat mich beschwert, weil auch in diesen Tagen bis zum Mauerfall, also zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November, ausgerechnet in dieser Rheinsberger Straße Stoßstange an Stoßstange Militär oder wahrscheinlich kasernierte Volkspolizei oder also Militär Tag und Nacht stand, einsatzbereit stand. Das haben natürlich viele nicht gesehen oder nicht gewusst. Und
das hat man ja, das war ja nichts Alltägliches. Also nein, das war ja auch was Beunruhigendes,
nehme ich mal an. Also ich kannte Militär bis dahin von unfreundlichen Volkspolizisten, übergriffigen Volkspolizisten und ich kannte natürlich diese unsäglichen, wirklich auch beängstigenden Paraden zum 7. Oktober oder zum 1. Mai. Das fand ich schon immer schlimm. Das, glaube ich, liegt so ein bisschen in meiner Natur, weil meine Mutter hat als Kind Dresden erlebt, die Angriffe und so. Das ist mir zuwider. Und plötzlich standen die vor meiner Tür und die waren auch ganz still. Also so wie, wir haben ja schon Donnersmarck erwähnt, wie in diesem Donnersmarck-Bild, das Leben der anderen. Also du sahst eigentlich nur so quasi die in der Dunkelheit, die Zigaretten glühen. Und ich habe das erste Mal Schilde gesehen, die waren bewaffnet. Also das war jetzt keine Kleinigkeit. Und ich habe dann nachts meine Kohlenkiste vor die Tür geschoben, habe mit meiner Tochter nach hinten rausgeschlafen, weil ich tatsächlich plötzlich, bis dahin war das für mich unvorstellbar, was ist, wenn geschossen wird? Also was ist, wenn hier so ein, ich wohnte im ersten Stock, wie gesagt, also was ist, wenn da so eine Kugel kommt? Und ich habe dann meine Tochter auch zu meinen Eltern an den Stadtrand gebracht, weil ich dachte, das ist hier, also das war mir schon klar, dass das jetzt wirklich bedrohlich ist. Es gibt ja bis heute diese Erzählung, dass man zum Beispiel in der Berliner Zeitung gerne Egon Krenz dafür dankt, dass er nicht hat schießen lassen. Ich finde das bis heute noch pervers, weil ich denke, muss man sich jetzt bedanken dafür, ja, dass die Diktatoren ihr Volk nicht haben erschießen lassen. Also es war ein richtig, also ich finde es immer noch auch in Erinnerung sehr angespannt. Ich war beängstigt, sagen wir mal beunruhigt. Also ich habe jetzt nicht in mein Kissen geweint. Ich habe irgendwie, ich war einfach unter Strom, unter Spannung. Ja.
Fällt mir gerade ein, muss ich gleich mal kurz einwerfen. Auch unglaublich, dass der Berliner Zeitungschef dann die Buchvorstellung macht von Egon Krenz und ihn tatsächlich sinngemäß sowas fragt, wie er sich eigentlich damals mit dem vielen Gegenwind gefühlt hat.
Ja, genau. Er war im Grunde auch Widerstandskämpfer, ist ja klar. Ja, er war Oppositioneller im Herzen. Ja.
Und dass da wirklich nur Leute waren, die dann applaudiert haben. Also
na gut, bei der Veranstaltung. Da hätten vielleicht auch meine Eltern sitzen können, wenn sie noch leben. Ich habe da auch ein weites Herz. Es ist ja nicht so, also ich verstehe schon, dass Leute keine Lust haben, dass ständig auf ihrer Biografie rumgetrampelt wird. Ja? Alle Menschen machen Fehler. Aber was ich nicht verstehe, ist, wie man sozusagen so lange das nicht sehen kann, wenn man doch mehr weiß als viele andere, mehr versteht von den Prozessen und trotzdem auch seinen Kindern gegenüber so tut, als wäre eigentlich alles in Butter. Das ist eine Art von Selbstverleugnung, die ich nicht begreife.
Der Einzige, finde ich, der das so glaubhaft reflektiert hat, ich glaube, das war auch mit sein letztes großes Fernsehinterview, was ich vorbereiten durfte, war Schabowski. Also dem habe ich es halbwegs abgenommen, dass er das reflektiert hat und das auch wirklich eingestanden hat, ne?
Ja, den haben natürlich viele Funktionäre total gehasst im Nachhinein,
genauso wie Gorbatschow. Ja.
Aber ich habe das auch so empfunden, ja. Also andererseits hat er natürlich sich damit auch so eine kleine Star-Karriere aufgebaut, so also Zeitzeuge, mehr geht nicht. Ja,
mehr geht nicht. Ja. Das stimmt. Ich stelle ja auch immer wieder fest, wie unterschiedlich die Biografien aus dem Osten verlaufen, wenn nur wenige Jahre hin und her also sind. Also du warst zur Wende 24 und das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied. Ich war halt 18, ja, also ich war sozusagen noch völlig naiv in der Welt und hatte mir vorher auch nicht so viel politische Gedanken gemacht. Und meine Ausbildung war zu Ende und ich hab das einfach gefeiert. Bei dir kam ja zur politischen Wende auch sozusagen eine private. Wie wir schon gesagt haben, du warst 24 und hast eine Scheidung gehabt im Wendejahr. Das kommt mir ziemlich hart vor, also weil ich finde, Mauerfall war ja schon genug für uns alle, oder?
Ja, ich denke da manchmal so, also wie viele Alleinerziehende, man entwickelt Riesenkräfte in dieser Zeit und lebt nach vorne und versteht es tatsächlich erst hinterher, weil man einfach es nicht schnallt, wie man es gemacht hat.
Muss durchkommen.
Ja, genau. Das, ein Kind gibt einem ja auch Struktur und es ist ja nicht nur harte Arbeit, das ist auch toll. Es war, kann ich sagen, wirklich toll, dieses Kind zu haben. Aber ja, das war ein hartes Jahr für mich und ich war auch nie wieder so dünn wie 1989. Ich war wirklich, also wenn ich die Fotos heute sehe, also völlig abgemagert, ja. Also so ein Schatten meiner selbst, aber irgendwie auch im Aufbruch. Also das muss ich auch sagen, es hat mich halt alles ziemlich überrollt. Es war ein bisschen zu viel, aber darüber Gedanken habe ich mir erst später dann. Also zu der Zeit eher nicht. Sind ja alle da so durchgerollert durch diese Zeit. Aber wenn ich das noch sagen darf, inzwischen muss man ja sagen, weil ich ja jetzt dieses Jahr schon 60 werde, so eine alte Feministin. Ich feiere das immer noch total, dass ich damals einfach binnen zwei Wochen geschieden wurde. Das ist so, ja genau. Also ich möchte mich scheiden lassen, hier ist der Antrag. Und zwei Wochen später war der Verhandlungstermin. Dann wurden da noch alle hatten Arbeit, deshalb gab es irgendwie nichts mit Rentenpunkten und so. Alle sind einfach man hat sich getrennt und ist seiner Wege gegangen. Und der Vater meiner Tochter hatte noch Unterhaltsschulden, da musste er dort direkt einen Check ausstellen. Das wäre ja heute, also da wären irgendwie drei Ämter befasst, ja, und hinterher würde noch irgendwie das Finanzamt kommen und das auch nochmal abfragen. Und das war so, man merkte richtig, wie alles desolat war und nur noch so an so dünnen Fäden hing. Und da bin ich irgendwie direkt nach dem 9. November wieder ins Stadtbezirksgericht Mitte gegangen in der Littenstraße und habe einfach gesagt, so und jetzt will ich dieses Kind umbenennen, das soll auch meinen Namen bekommen, zack, bumm. Ja, also da wäre heute ein zweijähriger Prozess, man müsste sich wahrscheinlich einen Anwalt nehmen. Es war einfach, alles war lose. Mhm. Es hing alles lose in der Luft und das hatte sich ja auch sehr negative Auswirkungen, aber es gab so ein paar Selbstbehauptungsmomente, die schon damals mir klar machten, okay, das ist hier nicht alles nur Scheiße. Also ich habe zum Beispiel meine Tochter aus einer Kita genommen, die sie absolut gehasst hat. Und da habe ich gedacht, ja, so okay, wenn wir jetzt hier Freiheit haben, gehe ich zum Bezirksamt und sage, guten Tag, ich hätte gern, da ist doch ein Platz und dann habe ich den gekriegt. Also es wäre vorher alles nicht möglich gewesen. Mhm. Also dieses Land hat sich aufgelöst, auch in den kleinsten Dingen. Und zwar, also deshalb, weil du jetzt so, Dankeschön für die Anteilnahme, aber es war einfach auch aufregend und ich war 24, also ich weiß, du warst 18, das ist nochmal ein anderer Schnack, aber ich war sozusagen eigentlich für DDR-Verhältnisse eine erwachsene Frau und Mutter, aber ich war auch hungrig nach was Neuem. Mhm.
Ja, also ich vergleiche das insofern nur, weil ich hatte halt keine Verantwortung, ne? Und du hattest
ja,
diese Verantwortung.
Die hatte ich und das hat mir aber auch geholfen, das sage ich immer noch gerne. Also es war jetzt nicht so, ich habe jetzt nicht gelitten, darunter ein Kind zu haben. Mhm. Das hat mich eher gehalten.
Mhm. Hattest du noch zu DDR-Zeiten oder danach diese Fachschule für Werbung und Gestaltung angefangen?
Ich habe zu DDR-Zeiten angefangen. Und habe dann, glaube ich, 2 Jahre studiert und das dann aber nicht fertig gemacht nach dem Mauerfall. Da ärgere ich mich heute noch drüber, das hätte ich ruhig noch machen können, weil dann hätte ich einen Abschluss. Mhm. Aber ich habe keinen Abschluss. Also ich bin nur Schriftsetzerin, ich habe nur einen Beruf, den es nicht mehr gibt.
Ja, und dafür hast du eine tolle Karriere hingelegt und da habe ich hier auch schon so einige Frauen zu Gast gehabt, zum Beispiel auch Abini Zöllner, auch von der Friseurin heute im Writers Room bei Walt Disney. Also
ich liebe diese Geschichten.
Wir haben, ja und das sind eigentlich tolle Erfolgsgeschichten von Frauen, die einfach gemacht haben. Ja, und das auch irgendwie konnten und immer auch die geeigneten beruflichen Partner gefunden haben, die das auch gesehen haben und ermöglicht haben. Ne?
Ja, also ich bin auch ich liebe ja so eckige, zackige Biografien. Ich finde das schön. Manchmal sind die Zeiten nicht danach. Ich habe auch geguckt, dass meine Kinder schön ordentlich einen Abschluss nach dem anderen machen. Das beruhigt. Aber ich selber habe auch lange nicht gewusst, was ich will oder was ich kann. Ich war so zum Mauerfall ja erstmal eine alleinerziehende Mutter. Das hat mir damals meine Mutter gesagt. Die war ja Politökonomin und hat gesagt, halt dich gut fest, jetzt wird's rau. Du bist in einer sozialen Klasse, die nicht gut, also die als schwach gilt. Das habe ich dann auch tatsächlich so erfahren und erlebt. Ich konnte es gar nicht glauben, ich muss da bis heute noch so ein bisschen drüber lachen, aber es war eigentlich gar nicht lustig. Also meine Tochter hat plötzlich einen Amtsvormund bekommen. Alles, was so meine Rechte waren, Unterhalt und so, war plötzlich alles sehr, sehr schwierig. Also da musste erst mal geguckt werden, ob der Vater nicht auch Rechte hat. Und also es musste erst mal alles ganz genau geprüft werden. Also es war, ich fühlte mich ein bisschen rechtlos, das stimmt. Aber ich habe dann
Du hast da deinen Weg gefunden.
Absolut, genau.
Und ich würde mir total wünschen, weil wir ja auch diese Beispiele haben, also Abini, du, ich, diese bunten Lebensläufe, wo wir aus diesen Brüchen der Wendezeit eigentlich sehr viel gemacht haben. Ich würde jetzt fast mal ganz frech sagen, der Staat hat ja von uns mehr Steuern bekommen, als er eigentlich ursprünglich mal hätte mit unserer ersten Facharbeiterausbildung erwarten dürfen, dass das dann auch mal irgendwie gesehen und auch anerkannt wird. Das
Aber wie?
Würde ich mir wünschen.
Aber wie?
Naja, also wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es eben auch Sachen gibt, wo im Prinzip erstmal scheinbar der Weg ein bisschen versperrt ist. Also was sozusagen das ganze Behördensystem und so weiter anbelangt. Ne?
Ach so, das meinst du, ja, also dass man
Anerkennung
sozusagen
von Lebensleistung,
ja, das stimmt,
oder
Lebensleben. Also das, genau, das war so ein bisschen der Punkt, dass ich eben dieses Studium nicht abgeschlossen hatte und einen Beruf hatte, den es nicht mehr gab und im Prinzip niemand war, außer vielleicht einer Last.
Außer einer tollen, starken Frau.
Ja. War das schwierig für mich, als ich bin ja dann Journalistin geworden. Ich war bei der Taz viele, viele Jahre. Die Taz war gut zu mir, hat mich ausgebildet.
Da muss ich gleich mal kurz fragen, ja, weil das liest sich bei dir im Wikipedia-Eintrag so ganz, ja, easy, flockig. Ja, nach dem Mauerfall ist sie zur Taz und,
ja,
wurde Journalistin.
Ja, also, naja, so war es natürlich nicht.
Genau, weil ja dieses, sage ich jetzt mal, das ganze Medien, das ganze Mediending, das war ja für uns Ostdeutsche wie so ein, ich sage immer, wie so ein Raumschiff, was irgendwo rumflog und wo niemand so richtig wusste, wie dockt man da an. Wie hast du es geschafft?
Naja, das war natürlich auch Glück, weil die ausgerechnet die Taz nun sozusagen die Hippie-Kommune unter den Zeitungen war. Das und teilweise heute noch ist. Das war leicht reinzukommen. Es gab Neugierde auf der anderen Seite.
Tatsächlich?
Ja, Interesse gab es schon, ja. Das natürlich Vorbehalt und alles. Also ich habe auch unheimlich viel Mist erlebt bei der Taz. Natürlich, es ist eine westdeutsche Zeitung. Aber es war, also wenn man irgendwo offene Türen gefunden hat und auch mal eine wirklich interessierte Nachfrage, dann war das dort. Und die haben, das habe ich auch vorhin versucht, bist du mir das reingegrätscht? Ich war erstmal wirklich niemand bei der Taz. Ich habe bei der Osttaz gearbeitet erst und habe dort Anzeigen verwaltet, weil ich kam ja von der Fachschule für Werbung und Gestaltung. Da haben die gedacht, ach, das waren natürlich alles Leute, die ich kannte, die Osttaz gemacht haben. Und deshalb, es war so ein Family-Friend-Business, was wir da aufgezogen haben. Und dann wurde ja die Osttaz geschlossen und ich habe einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier, weil meine Mutti hat gesagt, ich soll jetzt gut auf mich aufpassen. Ich gehe jetzt hier nicht auf den freien Arbeitsmarkt oder zurück ins Studium. Ich bleibe einfach hier. Und habe mich da auch nicht wegdrängen lassen. Das haben sie durchaus versucht. Und war dann jahrelang zum Beispiel Korrektorin erstmal. Also wirklich, es entspricht eigentlich gar nicht meinem Naturell, ein Beruf für Geduldige, wo man immer nur gesehen hat, was falsch läuft und nie jemand gesehen hat, was du wirklich, wie gut du den Text korrigiert hast, von wie schlecht auf wie gut du ihn korrigiert hast. Und da habe ich mich wahnsinnig gelangweilt. In der Zeit habe ich aber auch noch ein zweites Kind bekommen. Ich habe meinen heutigen Mann kennengelernt. Es sind unheimlich viele gute Sachen passiert, sehr viel, die auch meine ganze Aufmerksamkeit beansprucht haben. Und bin dann in dieser, heute ist erstmal so Familienphase, habe ich angefangen, mit den Redakteuren über das zu diskutieren, was ich da lese. Ich fand es oft faul, also so gedankenfaul nenne ich sowas immer, wenn man etwas eigentlich offensichtlich besser machen könnte. Und daraus ist das entstanden, dass dann, weil du sagst Förderer, da gab es dann einen Chef vom Dienst, den Klaus, den werde ich, danke Klaus, falls du das hier hörst. Und der hat damals gesagt, die holen wir uns da mal raus. Und das habe ich ganz klein angefangen, Wetter schreiben. Meldungen schreiben, eine lange Nachricht auf 25 Zeilen kürzen. Also richtig basic angefangen. Und das hat mich, dann haben sie mich noch, Gott sei Dank, so ein bisschen an die Journalistenschule, in die Berliner Journalistenschule geschickt. Da habe ich dann so Module gemacht, damit ich also jetzt auch auf Augenhöhe mit den Autorinnen und Autoren oder den Redakteuren sprechen konnte. Und das war so ein intern Ding. Und sehr gut. Also das ist eine eckige Lebenslinie. Also ich finde das immer bei Alles gesagt, bei der Zeit wurde am Anfang fraglos, war eine Standardfrage Abi-Note. Und ich habe immer gedacht, würde ich nie hingehen, weil hat ihnen dann offensichtlich jemand gesteckt. Inzwischen schränken sie das immer ein, falls sie Abitur haben. Aber das ist in der Medienbranche sozusagen so eine Voraussetzung. Also es wird einfach erwartet, dass du irgendwie in Barcelona mal warst und dass du irgendwie was weiß ich, irgendwie, dass du Zivi warst und also alles, was so normal ist und ja auch nicht schlecht einer westdeutschen Biografie, dass es wurde nicht mitgedacht, dass es Leute gibt, die das vielleicht irgendwie anders erlebt haben und vielleicht auch mal ein paar Entscheidungen treffen mussten oder in einer Situation waren, auch in diesem Fall historischen Situation, wo sie auf bestimmten Dampfern nicht mitfahren konnten. Und das hat sich aber wirklich gebessert, muss man auch sagen. Also ich bin da, einerseits hatte ich Glück, weil ich so reingeslidet bin. Das war noch eine offene Phase. Heute würde ich nicht mal ein Volontariat kriegen. Aber es war eben auch so, dass es offen war, dass man diese interne Ausbildung, ohne es Volontariat zu nennen, gemacht hat mit mir. Und das war auch schön. Und später habe ich dann selber solche Projektsachen gemacht in der Taz und Leuten Journalismus beigebracht und habe dann aber auch immer gleich gesagt, wer ich bin. Weil ich finde das wichtig, dass auch NachwuchsjournalistInnen verstehen, das ist nicht alles, also man muss nicht immer Publizistik studieren und Politikwissenschaften, sondern man kann auch einfach Schriftsetzerin sein und hat trotzdem ein gutes Ausdrucksvermögen und auch ein Interesse und eine Kenntnis vom Leben. Oh Gott, jetzt bin ich aber echt, naja, aber du hast mich gefragt. Ja, ich bin ein bisschen stolz drauf, ja.
Ja, natürlich. Also ich meine, genau, wie du beschreibst, also diese straighten Lebenswege, Abitur, Auslandsjahr, Studium, die gab es ja sehr selten, auch selbst in meinem Alter, in deinem Alter. Also das gab es ja nicht. Und ich glaube, da haben wir doch einiges der Gesellschaft zu geben, also.
Ja, das finde ich auch. Also ich bin ja jetzt, ich habe gerade so ein Ding zu laufen, weil ich jetzt dieses Jahr 60 werde. Ich denke jetzt immer so, ach Gott, du bist jetzt auch nicht mehr die Zukunft. Aber es ist, man hat richtig was zu erzählen. Ich habe richtig was zu erzählen.
Genau, deswegen sitzen wir ja hier. Wie war es denn dann für deine Eltern, als alles zusammenbrach und sozusagen sie vom Sockel geschubst wurden?
Naja, hart. Da denke ich immer noch, gut, dass ich nicht 18 war wie du, weil das war, glaube ich, für deine Generation noch härter. Das, also, weil da waren ja Eltern noch eine echte Instanz, wenn man 17, 18 ist, ja. Das waren ja meine nicht. Die alle waren sozusagen autonome Persönlichkeiten. Aber meine Eltern sind natürlich sofort arbeitslos geworden. Mein Vater hat dann noch bis zum 1. Juli, also bis zur Währungsunion im Finanzministerium gearbeitet. Meine Eltern sind vor 2 Jahren gestorben, der hat mir diese ganzen Unterlagen nochmal uns angeguckt. Der hat dann ein Angebot als Pförtner bekommen, damit er nicht klagen kann. Also in seinem eigenen Ministerium war schon ein bisschen so, nicht schön. Meine Mutter, wie man sie so kennt, die war an der Hochschule für Ökonomie in Berlin, die hat sofort irgendein Konzept geschrieben, wie man da das Studium jetzt auf die neuen Verhältnisse und so. Man könnte sagen, wendehälsig, aber eigentlich, es war so ihr Naturell. Sie hat nie, meine Mutter hat nie geklagt, die hat irgendwie die Sachen immer so gepackt, ja. Und da kam dann der Wissenschaftsminister Riesenhuber in die HFÖ, in die Hochschule für Ökonomie, und war ein großes Powwow im Audi Max. Und dann hat er gesagt, also die Hochschule wird erhalten. Und dann habe ich jetzt hier noch eine Liste und folgende Personen können jetzt hier den Raum verlassen. Und sie mussten dann quasi natürlich auch meine Mutter darunter und den vor den Augen ihrer Kollegen und im Audi Max, sich in ihrem Audi Max, wo sie in den 50er Jahren studiert hat, aufstehen und rausgehen. Mhm. Und das ist sowas, dass meine Eltern haben sich darüber nie groß beklagt, mir gegenüber jedenfalls nicht. Aber ich bin da bis heute noch sauer. Also gerade das mit meiner Mutter damals, dass dieses Öffentliche, dieses Beschämen, das finde ich immer noch. Die war halt Wissenschaftlerin. Die hat halt irgendwie, und die war Marxistin, und die, für die war das wirklich eine Wissenschaft. Und das hat man dann auch später gesehen, weil sie nach dem Mauerfall brauchte sie erstmal so eine Weile, sich runter zu beamen, dann war natürlich klar, das Haus sollte rückübertragen werden. Und also es war eine fürchterliche Zeit für meine Eltern. Mein Vater hatte dann Herzprobleme und es war irgendwie, ich war so gerade so auch dann so verknallt und ich habe davon gar nicht so, im Nachhinein denke ich manchmal, mein Gott, da hätte man auch mal ein bisschen bisschen, wir sind da jedes Wochenende, alle meine Geschwister haben zur gleichen Zeit Kinder bekommen. Wir sind da immer mit allen Kindern einmarschiert. Meine Eltern in der Arbeitslosigkeit haben uns jedes Wochenende bekocht. Wir haben uns nicht gefragt, wie machen die das? Wir waren halt immer noch in so einer kindlichen Position, so wieso, ist ja jetzt, also uns geht's gut, keine Ahnung, wo ist das Gulasch, ja? Und schwierig, also da habe ich großen Respekt im Nachhinein davor und genau das will ich noch kurz sagen, meine Mutter erst wollten meine Eltern aus der SED austreten, die fanden das alles ganz fürchterlich, was dann da auch so rausgekommen ist. Das waren jetzt nicht die Wasserhähne von Wandlitz, sondern so Unterschlagungen, Gewerkschaftsgelder oder irgendwie Spenden wurden dann in Waffen gesteckt und also das kam ja dann alles so raus und das fanden sie übel. Sie sind dann aber drin geblieben in der dann PDS, später Linke und meine Mutter ist dann in Marzahn-Hellersdorf, also ich komme aus Biesdorf, war die im Wirtschaftsausschuss eine wichtige Frau in Marzahn. Eine wichtige Frau. Die hat richtig Realpolitik gemacht, hat da Ausbildungsplätze besorgt, hat damals kamen die ganzen Russlanddeutschen nach Berlin, sehr viele davon nach Marzahn-Hellersdorf, hat dort viel für deren Integration gemacht in Arbeit und so. Also sie war eine sehr anerkannte Frau in ihrem Bezirk. Und daran merkt man, es war mehr als eine Ideologie. Sie war Wissenschaftlerin und sie hat das sozusagen in die Praxis dann umgesetzt. Insofern war die Zeit nach der Wende auch eine gute Zeit für sie.
Und sie ist ja dann auch noch für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz.
Ja, krass, oder?
Geehrt worden, ne? Da hast du gesagt, genau da an dem Punkt hast du unser Land.
Habe ich es angefangen zu mögen.
Genau.
Ja, da habe ich gedacht, das kann kein schlechtes Land sein, was eine, also wir, ja, das ist das Land der sozialen Marktwirtschaft und eine Professorin für politische Ökonomie des Sozialismus bekommt hier ein Bundesverdienstkreuz, weil sie gute Realpolitik macht. Da habe ich gedacht, das ist fair. Und das hätte es in der DDR niemals gegeben. Das ist einfach ein super Move gewesen. Da war ich sehr stolz. Also natürlich auch auf sie. Für sie kam das irgendwie total unverhofft. Sie war ein bisschen geschockt. war aber unheimlich stolz. Und ich fand das zeichnete dieses Land aus. Das war mal eine echte Integrationsleistung.
Du hast ja auch erfolgreich Bücher geschrieben.
Mhm.
Und schreibst es wahrscheinlich noch, wer weiß.
Ja, wer weiß. Ich bin gerade nicht.
auf eins möchte ich eingehen. 2011 hast du ja das Buch mit dem Titel Lassen Sie mich durch. Ich bin Mutter von Edeleltern und ihren Bestimmerkindern quasi Kontroversen ausgelöst.
Ja.
Ich habe es damals sehr abgefeiert. Es ging um das.
Ach, danke.
Echt? Es ging um das Verhalten von Müttern im Prenzlauer Berg, also wo wir ja auch gerade sitzen. Und ich habe Ähnliches beobachtet. Würdest du das Buch heute noch so schreiben?
Also ich würde es nicht mehr so schreiben, aber ich würde es in Teilen anders schreiben. Also der Mensch entwickelt sich und ich würde mal sagen, da so ein paar so ein paar Spitzen und Gemeinheiten hätte ich mir sparen können, finde ich. Es hat was von weiblichem Selbsthass in Teilen. Also ich will es jetzt nicht überpsychologisieren. Viele Leute hatten ihre Freude an dem Buch, aber manche Dinge muss man dann auch nicht schreiben, selbst wenn sie einem so erzählt werden. Und ich finde aber immer noch, ich habe ja hier gerade geparkt vor der Haustür und so, es ist absurd. Es tut mir leid. Es sind ganz tolle Kinder und bestimmt auch ganz tolle Eltern. Und ich bin ja inzwischen auch Großmutter mehrfach und ich weiß also, dass auch um die Schwierigkeiten von Eltern und so, aber dieses unentspannte Abkulten, das ist, da kriege ich immer noch Gefühle und würde die am liebsten alle einmal in den Arm nehmen.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung noch mal kurz reingelesen und da habe ich so gedacht, irgendwie hat sich seit 2011 eigentlich nichts geändert.
Ja, außer das, was ich vorausgesagt habe, nämlich, dass alle Clubs geschlossen werden und dass irgendwann diese Kinder von damals sind jetzt heute Abiturienten und junge Erwachsene und sind quasi unter Laborbedingungen aufgewachsen und haben ein echtes Problem manchmal. Also nicht alle, ich sage ja, sie sind alle konkret toll. Aber es ist halt, wir haben Eltern ihre Kinder in Sicherheit gebracht und versucht irgendwie so ein Stern hier zu errichten. Und das war auch wunderschön, aber ich finde es immer noch, und das ist halt wahnsinnig geldgetrieben, auch die ganze Immobilienpolitik, die Wohnungspolitik hier ist nur was für gut Betuchte. Und ja, darüber habe ich ja damals geschrieben, auch über die wenigen Alten, die es noch gibt und so.
Absolut.
Und das ist, also insofern war ich doch ziemlich realistisch.
Mhm.
Also ich war nicht nur von Ironie getrieben, sondern ich habe durchaus auch gesehen, was sich an gesellschaftspolitischen Prozessen hier abspielt.
Als ich da jetzt noch mal reingelesen habe, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja?
Dass du eigentlich ein bisschen vermieden hast, dass das eigentlich, also das, der ganze Wahnsinn, der ja dann vor sich geht, dass es eigentlich nur die Zugezogenen aus dem Westen betrifft. Du hast das da, glaube ich, relativ. Da fallen mal so ein paar Städtenamen.
Mhm.
Aber so im Ganzen ist es ja wirklich das.
Mhm. Ja, das war die Zeit des Schwabenhasses. Schwabenallee und so, bei der Kastanienallee und so, wo erst die Straßenschilder überklebt wurden. Das ist zum Beispiel was ich heute noch so ein bisschen doof finde, das so zuzuspitzen auf Schwaben zum Beispiel.
Mhm.
Ja, also diesen ja ohnehin da schon vorhandenen Schwabenhass. Ich konnte den zwar begründen, weil es tatsächlich, ich bin ja mit einem Westdeutschen verheiratet und ich weiß schon, dieses materielle und Selbstbewusstseinserbe, was die hier mitgebracht haben in den Nuller und Zehner und Zwanziger Jahren, das ist was anderes, als wir haben. Und wenn du dir heute die Verteilung anschaust, Erben zwischen Ost und West, das ist eine der großen sozialen Fragen, vor denen wir stehen. Das ist Ungleichbehandlung. Und dafür können diejenigen eigentlich nichts. Ja, ich selbst als Frau eines jetzt nicht steinreichen, aber gut situierten Westdeutschen profitiere auch davon. Aber es ist, es wird sich nur noch verschärfen. Es wird nicht besser.
Das ist auch mein Gefühl.
Mhm.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie in der Politik nicht angekommen ist. Also, dass dann eine totale Ungleichheit ist.
Mhm.
Also, was du beschreibst, das erlebe ich ja hier auch. Also, wenn ich jetzt hier auch im Sommer so unterwegs bin und dann ist man mal draußen und spricht auch mit den Leuten. Und neu, das ist relativ neu, ne? Dann laufen so Leute vorbei, da raunt dann einer, guck mal, dem gehört das ganze Mietshaus da drüben und so weiter. Und ich habe da das Gefühl, dass sich da was sehr Ungünstiges zusammenbraut. Und ich frage mich, ist das irgendwie zu lösen? Was kann man da tun?
Ich glaube, der Zug ist aus dem Bahnhof gefahren, schon länger. Ich bin ja Politikjournalistin. Ich habe in der letzten Wahlperiode Carsten Schneider, den damaligen Ostbeauftragten, begleitet, immer wieder. Also ich kenne ihn schon ewig. Also jetzt nicht, kenne ihn nicht persönlich, sondern so, wie man das so macht. Ich war immer wieder mit dem unterwegs, habe den in seinen verschiedenen Phasen seiner politischen Karriere begleitet. Und als er Ostbeauftragter war, hatten wir so eine Reise, jetzt genau vor einem Jahr, durch Mecklenburg-Vorpommern, und hatten wir so ein Essen. Und da hat er das eben erzählt, dass sie würden gerne im anstehenden Bundestagswahlkampf zum Beispiel so ein Grundvermögen für ostdeutsche Jugendliche, also alle, die 18 werden, kriegen quasi so eine Spareinlage. Und schon da habe ich gedacht, das ist nice, aber das wird niemals passieren. Also wofür sollen die einen und wofür sollen die anderen sich auch schämen oder irgendwas? Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und es ist oft frustrierend und zeitigt auch ungute politische Wirkungen, finde ich. Aber ich habe das so ein bisschen, ich suche da nicht mehr nach Lösungen. Das ist eigentlich nicht aufzulösen. Es geht um so viel Geld und um so viel ungleich und ungerecht verteilten Reichtum in diesem Land. Das wird jetzt noch dazu mit einer konservativen Partei im Kanzleramt, wird das jetzt nicht besser, glaube ich.
Ja.
Auch jetzt guckst du ganz besorgt.
Ja. Naja, also eine Freundin von mir war neulich, die ist aus Hamburg, und die war neulich im Harz im Urlaub, und sie fand irgendwie, dass sie da relativ schroff behandelt wurde, also weil sie, glaube ich, als Westdeutsche identifiziert wurde. Und dann denke ich mir, das läuft ja dann in die völlig falsche Richtung, weil wir, wo haben wir jetzt irgendwie 35 Jahre versucht, den ganzen Laden zusammenzubringen? Und ich glaube fast, oder ich möchte nicht hoffen, dass das nicht weitergehen kann. Also,
naja, über diese Vorbehalte und Ablehnungen läuft, also wird das halt dann sublimiert. Also das ist halt das, was du tun kannst. Du kannst nicht jemandem, du kannst nicht deinem steinreichen Nachbarn ein noch größeres Haus vor die Tür stellen, du kannst ihn ablehnen. Das ist ungut. Und gleichzeitig stelle ich auch immer wieder auch ein anhaltendes Desinteresse an Ostdeutschen fest. Also so leid mir das tut, ich würde mir was anderes wünschen, aber ich bin nun wirklich viel in führenden politischen Kreisen unterwegs. Das ist, wie das klingt, mein Gott. Also ich mache Parlamentsberichterstattung ja, und spreche mit allen möglichen Leuten. Und man merkt immer, das ist das Klassische, dass die sagen, die haben es ja auch nicht leicht gehabt. Da weiß ich jetzt auch nicht. Also wie so Kinder, wo man sagt, die sind jetzt irgendwie so aus der Spur gesprungen, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ja, also vielleicht so wie meine Eltern das Jugendamt anrufen. Also es ist, ich sehe nirgendwo eine gute Lösung. Das ist auch eine Frage, die sich immer durchzieht, die ich auch in allen Hintergrundgesprächen immer wieder stelle, weil ich ja immer noch warte, dass irgendjemand mal was einfällt, es geht vor allem um so einen inneren Frieden. Also zu wissen, das ist der Anfang unseres Gesprächs eigentlich, zu wissen, wer man ist und was man vermag. Und ein Vertrauen zu haben. Und dieser Vertrauensmoment, den hatte ich damals, als meine Mutter diesen Orden bekommen hat, wo ich dachte, krass, was ist das denn hier für ein Land? Vielleicht doch nicht so doof. Aber das ist natürlich zu viel verlangt, allen Menschen ein Bundesverdienstkreuz zu überreichen. Die Anerkennung ist nicht in den entscheidenden Jahren passiert. Es gibt auch so eine gewisse Ungeduld mit Ostdeutschen, was ich auch manchmal verstehe, aber auch so ein Wegwischen, wo man so sagt, wisst ihr, was kommt klar? Aber nee, es kommt, also wenn die Leute nicht klarkommen, daraus entsteht etwas Politisches. Und das sehen wir gerade. Und es macht mich auch traurig und ratlos. Und da denke ich manchmal so, mein Gott, jetzt nach all den Jahren rutscht das jetzt so nach rechts. Das große antifaschistische Land, ja, die Deutsche Demokratische Republik und seine verbliebenen, was weiß ich, wie viele Bürger noch. Also
18 Millionen.
Ja, aber es sind ja bei weitem nicht alle, die damals gelebt haben, ja, die sozialisiert sind in der DDR. Also das ausgerechnet aus erklärten Antifaschisten, dass die sozusagen einmal die 180 Grad in 35 Jahren hingelegt haben, das lässt mich verzweifeln, weil ich finde, Faschismus, wir erleben das gerade, ist einfach was, wo man sagen muss, also das nimmt für uns alle kein gutes Ende. Das wissen wir auch eigentlich alle und trotzdem.
Also wir werden in unseren Tätigkeiten, ich mit meinem Podcast, du beruflich auch weiter sozusagen den Osten ins Gespräch bringen.
Oh ja.
Genau. Dann danke ich dir erstmal hier bis hierher. Jetzt habe ich noch so ein paar Fragen zum Schluss, die es immer so gibt. Mhm. Die sind vielleicht lang, sollten aber kurz beantwortet werden.
I try my best, ja.
Welche DDR-Kinderserie hast du geliebt und deinen Kindern gezeigt?
Oh, ach so, na, das muss dann dieser russische Hase da sein. Aber nee, eigentlich, es war eine, Entschuldigung, ich soll kurz. Eigentlich ist es der Maulwurf, der ist aber nicht DDR, aber er lief im DDR-Fernsehen.
Tschechisch, ne?
No?
Nova?
Tschechisch.
Genau. Welche Ostprodukte kaufst du heute noch und warum?
Zucker und Mehl. Weil ich denke, das sind echte Menschen, die da irgendwo sitzen, irgendwo in Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt und die produzieren das.
Was war dein erstes Musikalbum oder Single für Westmark?
Kann man vorzeigen, die Eurythmics.
Absolut. Bei mir war Simply Red.
Auch nicht schlecht.
Genau.
Altersentsprechend.
Ja, absolut. Also höre ich heute komischerweise nicht mehr, aber war damals der heiße Scheiß in dem Jahr. Was ist dein Song zum Mauerfall?
Ich bin rumgerannt. Von Pankow.
Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Ich bin eine große Freundin über Jahrzehnte und schon seit DDR-Zeiten, schon seit Beginn der 80er Jahre von Hans-Eckard Wenzel. Das, falls er das jetzt hört.
Genannt nur Wenzel, glaube ich, ne?
Wenzel, ja. Falls er das jetzt hört, ich war ja zuletzt nicht mehr da, weil wir nicht mehr ganz so politisch übereinstimmen. Ich bin ein bisschen befremdet, aber das macht nichts. Dieser Mensch hat mich musikalisch durch mein ganzes Leben getragen.
Was sind deine Top 3 DDR-Songs?
Oh, ich erwähnte ja, dass ich eigentlich so ein bisschen raus war aus diesem Musikding. Also, Rumgerannt. Ich glaube, der heißt eigentlich anders, der Song von Pankow, aber das ist
Langeweile. Heißt
Langeweile den. Heißt er, genau. Das Herbstlied von Wenzel. Daran merkt man schon, dass ich auch so eine melancholische Seite habe. Wahrscheinlich fällt mir das hinterher ein. Also so Silly und so, das war alles nicht so meine Welt.
Noch was Punkiges damals gehört oder so? Deine Alexanderplatz,
ja.
Prenzlauer Bergzeit?
Ich habe natürlich die Rammstein-Vorgängerband gehört,
B.
Feeling B. Ja. Ich bin neulich gerade mit dem Auto aus Berlin rausgefahren und da fuhren wir an einer Kneipe vorbei, die hieß Mittelpunkt der Welt. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, hier war ich in den 80er Jahren bei einem Feeling B-Konzert. Und das war wirklich, also es hieß der Mittelpunkt der Welt, aber es war im absoluten Nirgendwo.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung. Ich bin jetzt ein bisschen erwärmt. Dankeschön.
Ja, danke dir.